Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute eine Folge, so eine Folge gab es schon echt lange nicht mehr. Wir reden über ein Buch und das Buch, könnte ich mir vorstellen, hat den Stoff zum Standardwerk, würde ich jetzt mal sagen. Und das wird aber die Zukunft entscheiden, ob so ist. Das Buch ist relativ frisch rausgekommen und es ist von jemandem, den die meisten von euch kennen werden. Der Autor ist Professor Dr. Thorsten Petri. Er arbeitet in Wiesbaden, ist dort Professor für Unternehmensführung und ist heute hier am Start. Herzlich willkommen, Thorsten.
Ja, hallo Gero, herzlichen Dank für die Einladung und natürlich auch hallo an die Zuhörer.
Freut mich total, dass du dich bei mir gemeldet hast anlässlich der Veröffentlichung deines neuen Buches. Es heißt Digital Leadership Mastery. Wen würde das heute nicht interessieren? Konzepte, Erfolgsfaktoren und Praxisbeispiele in der VUCA-Welt. Ich glaube, das ist eigentlich für nahezu jeden relevant, der irgendwie im weitesten Sinne in einem Bürojob unterwegs ist. Soweit würde ich das jetzt mal fassen. Vermutlich war aber die Zielgruppe, die du im Kopf hattest, enger. Bevor wir darauf kommen, sag doch noch mal kurz 2, 3 Takte zu dem, was du beruflich so treibst und auch wie die Idee zu dem Buch eigentlich entstanden ist.
Ja. Nee, mache ich gerne. Zu mir, Hintergrund, ich habe meine Sporen in der Beratung verdient, war da einige Jahre in ein paar internationalen Unternehmensberatungen unterwegs, habe Strategie, Orga, Transformationsprojekte gemacht und auch Beratungen, sag mal, die sehr technologienah war. Wir haben da auch eine gemeinsame Station, das gleiche Unternehmen, nicht gleichzeitig, aber zumindest eben auch gleichzeitig gemeinsame Station da. Und dann kam irgendwann in relativ jungen Jahren der Ruf auf die Hochschule und die Anfrage, ob ich nicht im Hauptjob das Lehren machen will und die Beratung und das so ein bisschen ins Nebengeschäft überführen möchte. Und habe ich damals auch gemacht, das ist schon eine Zeit lang her, seit 2009 bin ich jetzt schon Professor, also wirklich ein paar Jahre her. Und seitdem habe ich im Prinzip so 2 Standbeine oder 3 eigentlich, also zum einen als Professor daneben Hochschullehre, dass ich irgendwie Kompetenzen in Strategie, Orga, Personalmanagement, da wo ich früher die Beratungsprojekte gemacht habe, eben entsprechend vermittle, forsche in diesen Umfeldern und unterstütze halt Unternehmen auch als Berater, Redner und Ähnliches. Und in diesem Redner-Forscher-Umfeld, aber auch das, was ich unterrichte, beschäftigt mich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren die Frage, was verändert sich durch Technologie an der Stelle? Was ist strategisch? Was passiert organisatorisch? Was passiert im Personalmanagement? Was passiert im Bereich Führung? Und mache ich schon lange über Social Media, dann Anfang der 2010er, da hatten wir dann auch schon den ein oder anderen Kontakt und die verschiedenen Dinge. Und seit Mitte 2010 beschäftige ich mich mit dem Thema Digital Leadership. Also damals war der Begriff noch unbekannt, noch neu. Und dann mein erstes Buch dazu war 2016, die ersten Veröffentlichungen so 2015. Und seitdem ist es was mich halt immer umtreibt, womit ich mich immer beschäftigt habe und was sich weiterentwickelt hat. Und das ist im Prinzip so die Story, wie komme ich zu der Thematik. Also ich bin eigentlich schon lange da. Und das Buch ist jetzt quasi zusammengefasst, mein Wissen unterstützt von anderen Gastautoren dann eben zum heutigen Zeitpunkt alles zusammengepackt. Was ist Kern, was ist Quintessenz von digitaler Transformation?
Das ist, wie man es bei jemandem wie dir, der so eine umfangreiche Berufs-, aber auch Lehrerfahrung hat, nicht eins dieser typischen 190 Seiten Bücher, die veröffentlichen, sondern so ungefähr doppelt so dick. Ich habe gerade mal geschielt, ich glaube 404 Seiten sind es.
Genau,
gut. Deswegen kam ich eben auch auf Standardwerk, weil wenn man sich das so anschaut, dann auch inhaltemäßig anschaut, ich glaube, da steht so alles drin, was man sich zu dem Thema gerade Stand jetzt vorstellen kann, auch mit Praxisbeispielen untermalt, wie du es gerade schon angesprochen hast. Welche Zielgruppe hat das so im Kopf beim Schreiben des Buches? Ich habe ja gerade eben so rumgetönt, ist alles für jeden geeignet, der irgendwie einen Bürojob hat oder so, aber nein, ich glaube, das kann man schon noch enger fassen, oder?
Genau, kann man enger fassen. Wenn man es im einen, das heißt ja auch Leadership, also von da, sagen wir mal, Führungsgruppe war schon irgendwo Führungs Kräfte, Führungspersonen, allerdings Führung jetzt nicht in dem Sinne, dass sie zwangsweise Verantwortung für Menschen, andere Menschen, Teams, Abteilungen oder ganze Unternehmen tragen müssen, sondern in dem Moment Führung so verstanden, alle, die irgendwo ja das Thema Digitalisierung vorantreiben wollen im Unternehmen. Und sei es in Bezug für einzelne Teilbereiche, sei es in Bezug auf das gesamte Unternehmen oder für bestimmte Teams, all diese Personen, all diese, die sich irgendwo in Führung sehen, das Thema Digitalisierung voranzutreiben, die sind eigentlich mit diesem Buch adressiert.
Das Buch selbst teilt sich ja in drei große Abschnitte ein, ne? Also der erste Abschnitt ist digitale Transformation, der zweite agile Transformation und der dritte dann New Leadership. Vielleicht kannst du einmal uns hier abholen, akustisch, warum diese Dreiteilung? Also wie bauen diese Teile aufeinander auf?
Die Dreiteilung ist da und die Logik ist quasi, dass in diesem ersten Teil das Thema aus einer sehr breiten Leadership-Perspektive, also Leading im Sinne von ich leade ein ganzes Unternehmen, ich mache Unternehmensführung, also Führung von Teilbereichen, Geschäftsbereichen entsprechend. Das heißt, hier wird im Prinzip betrachtet wirklich, ich transformiere ein Unternehmen, einen Geschäftsbereich. Und da wird eben auch ein Big Picture dafür geliefert, was bedeutet eine Digitaltransformation, was sind da die besonders wichtigen Dinge, wie hängen die zusammen, was sind die großen Baustellen und Erfolgsfaktoren. Mit einem Intro-Beitrag von mir, 100, 120 Seiten oder so irgendwas, und dann ein paar Autoren, die dazu eben konkret für ihre Unternehmen Praxisfälle bringen. Das ist der erste Bereich und dabei taucht auf eine wesentliche Voraussetzung, dass diese Transformation funktioniert, ist die Agilität, die ich brauche. Also ohne die Agilität als Basis wird Digitalisierung eben nicht funktionieren und deswegen quasi der zweite Teil, wo dann die Frage ist, wie schaffe ich denn eigentlich die strukturellen, prozessualen, kulturellen Voraussetzungen, um eben diese Flexibilität zu haben, um diese Technologiechancen irgendwie auch ergreifen zu können. Das ist dann in den Teil 2. Und spätestens da, aber auch natürlich in dem Teil A, kommt dann eben auch, ja, und das Ganze hat irgendwas mit Menschen zu tun. Die muss man irgendwo auch mitnehmen und führen und die müssen irgendwie auch zusammenarbeiten und es funktioniert vielleicht nicht mehr, dass irgendwie so der Flaschenhals des Top-Management oder wenige Führungskräfte alles machen, sondern es braucht eben eine andere Art von Führung, wo mehr kollektive Intelligenz genutzt wird, wo mehr an Führung partizipieren und deswegen im dritten Teil, ja, was heißt denn das eigentlich für Führung, für Kultur in einem Teamumfeld, in einem personellen Umfeld. Das ist so ein bisschen die Logik des Aufbaus. Vom Allgemeinen wird es immer so ein bisschen spezieller dann an der Stelle.
Wenn man jetzt über dieses ganze VUCA-Thema spricht, das ist ja kein neues Thema eigentlich. Nee, ne? Und das ist ja auch eine Begrifflichkeit, wo ich im ersten Moment gestutzt habe, dass sie da wieder auftaucht, weil ich sie gar nicht mehr so oft höre in letzter Zeit, obwohl die Welt natürlich so ist. Ne? Also für die, die es nicht wissen, die Welt ist volatil, unsicher, komplex und eben mehrdeutig. Ne? Das steckt ja da dahinter. Warum hast du das so stark nochmal in den Fokus gerückt, im Titel auch?
Ja, weil es eine wesentliche Rahmenbedingung für das Ganze ist. Also aus meiner Sicht ist wichtig zu erkennen, dass Digitalisierung eben nicht nur heißt, dass es technologischer wird, digitaler wird, sondern eben, dass dieses Umfeld so ist, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, dass wir eben diese schnelle, dynamische Veränderung haben, die gar nicht durchschaubar ist und teilweise eben auch widersprüchlich ist. Also von daher, das ist eigentlich nach wie vor, finde ich, ein guter Begriff, um die Situation, den Hintergrund, warum es das braucht, darzustellen. Deswegen habe ich viel damit argumentiert in dem Buch und auch die anderen Autoren. Dementsprechend hat es den Platz verdient auf dem Titel. Ich habe tatsächlich überlegt, auch im Zusammenspiel mit dem Verlag. Vom Verlag kam auch die Idee, es gibt ja dieses Barney seit ein paar Jahren und ist das nicht das Neuere und das Modernere und sollte da nicht Barney drauf? Also ich habe da die Meinung, dass das im Prinzip ein anderer Begriff für das Gleiche ist, was halt jetzt wieder von irgendwelchen Beratern dann benutzt werden, was halt ein bisschen andere Begriffe hat, ob es besser, schlechter, wie auch immer. Also ich glaube, es bringt keinen Mehrwert einfach, ehrlich gesagt. Und das VUCA ist schon das, was etablierter, bekannter ist. Und deswegen habe ich bewusst gesagt, nee, ich nehme jetzt nicht den modernen neuen Namen. Ist vielleicht verkaufstechnisch besser, aber ich bin kein Fan davon, jetzt wieder einen neuen Namen zu geben und 5 Jahren wieder was anderes. Eigentlich ist diese VUCA, trifft's. Und dann nehmen wir halt den alten Begriff auch, wenn du sagst, den habe ich jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gehört, weil er irgendwo out ist mittlerweile.
Ja, ja, aber eine Zeit lang halt sehr in.
Richtig.
Ich glaube, so könnte man es sagen. Er war eine Zeit lang sehr in und dann irgendwann jetzt nicht mehr so. Und ich habe das dann gesehen und dachte, ja, aber natürlich, das ist ja die Beschreibung dessen, also die Welt, in der wir uns befinden. Ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen. Ich habe nur Überschriften und Inhalte sozusagen von der Struktur mir angeschaut. Was mir selbst auffällt als Führungskraft im digitalen Bereich ist, jetzt bin ich ja in einem größeren Konzern angestellt und was aufeinanderprallt nach meinem Dafürhalten, das sind die Planungssysteme großer Organisationen, also vor allen Dingen auch die Finanzplanung. Ja, mach ein Budget, mach ein Langzeitbetrachtung für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Und das kann man alles machen, aber man begibt sich dadurch ja in einen ständigen Verteidigungskampf in einer Welt, die sich permanent verändert. Weil ich plane heute was und oft ist die Planung fürs nächste Jahr ein halbes Jahr vorher. Also das ist dann die Glaskugel der Glaskugel. Und in einer Welt, wie sie sich gerade entwickelt, also insgesamt mit den politischen Unsicherheiten, mit den wirtschaftlichen Unsicherheiten, mit den technologischen Unsicherheiten. Das, was vor 8, 9 Jahren mal VUCA meinte, das ist ja hier VUCA und Steroids, würde ich sagen, heutzutage, in der Zeit, in der wir uns befinden. Und es ist kein Ende in Sicht. Wie kann man so einen Kreislauf durchbrechen? Also in so Konzernstrukturen. Ich glaube, da sind viele drin gefangen, die sagen, ich muss ein System bedienen, was zu Zeiten geschaffen wurde, die eben nicht so dynamisch waren. Und das clasht jetzt die ganze Zeit. Ich mache einen Plan, in dem Moment, wo ich ihn abgebe, ist der Plan schon oft gar nicht mehr aktuell. Und ich fange an, hinter dem Plan herzulaufen. Gibt es da Bereiche in dem Buch, wo du sagst, hey, lies doch mal dies und das und jenes, das könnte helfen?
Ja, also gibt's tatsächlich. Also in dem ersten Teil auch digitale Transformation auf Unternehmensebene wird eben auch betrachtet, was bedeutet das für die verschiedenen Teilfunktionen und da wird eben auch ein agiler Strategieprozess vorgestellt. Also was müsste eigentlich so ein agiler Prozess leisten, bei dem eben nicht langfristige Jahrespläne fixiert werden mit eben entsprechenden Budgets und ähnliches, sondern ein Prozess, der stärker am Risikokapitalgeberlogik ausgerichtet ist. Und eben stückchenweise guckt, was funktioniert nicht, eher auf mehrere Dinge wettet oder investiert und dann eben das, was funktioniert, dann eben unterstützt und weiter treibt und weiter finanziell unterstützt und das, was eben nicht funktioniert, dann eben nicht. Da ist da also so ein theoretischer Konzept, ein theoretisches Konzept vorgestellt. Und dann gibt es einen Beitrag von der Silvi Löffler von Zeiss Digital, dass die beschreibt dann auch, dass die eben so einen agilen Strategieprozess auch eingeführt haben, schon vor einigen Jahren, der natürlich im Laufe der Zeit optimiert wurde, weiterentwickelt wurde, was beim ersten Mal natürlich auch noch nicht so optimal funktioniert hat. Und das ist dann auch ein passendes Praxisbeispiel an der Stelle, wo eben so diese Frage Strategieentwicklungsprozess, Budgetierungsprozess, wie kann ich das eigentlich gestalten, um das ja agiler, besser aufzustellen an der Stelle. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt, der auf deine Frage einzählt. Ein Querschnittsthema, was sich durch das ganze Buch durchzieht, ist auch dieses Thema Ambidextrie, Beidhändigkeit. Also ist mittlerweile auch bekannt, aber halt sehr, sehr wichtig, dass man eben auch erkennt, es gibt beide Seiten und es gibt dann im typischerweise großen Unternehmen, aber auch mittelgroßen Unternehmen eben nach wie vor Bereiche, die sich doch einigermaßen gut planen lassen. Also VUCA ist ja nicht 0-1 oder schwarz-weiß, sondern es gibt ja Grautöne. Also dunkles Grau, wenig VUCA und helles Grau, sehr viel VUCA. Dann gibt es eben die dunkelgrauen Bereiche und da kann ich mit so einem Jahresplan und wie immer noch gut arbeiten. Und das ist dann auch sinnvoll und gibt die Sicherheit, die ich brauche. Und dann muss ich auch von den Strukturen das so aufteilen, dass ich das eben schaffe, in den Bereichen das möglich zu machen, weil die Sicherheit und Langfristigkeit brauchen. Und auf der anderen Seite eben die Bereiche, wo es schnellerlebig ist, wo ein größerer VUCA, so ein helleres Grau ist, sage ich jetzt einfach mal, dass dann eben andere Logiken gelten. Und dass man das auch möglich macht, dass eben nicht one size fits all, Bertelsmann überall gleich, sondern eben zu sagen, na, keine Ahnung, Embrace tickt halt ein bisschen schneller als, keine Ahnung, Avato oder sonst irgendwie, ich weiß es nicht. Und das dann eben entsprechend unterschiedlich auch strukturell und prozessual ausgestaltet.
Ja, absolut. Das ist eine super Antwort auf die Frage und spiegelt Gott sei Dank auch in Teilen zumindest die Realität bei uns im Konzern wider. Also dieses die eine ultimative Wahrheit gibt es nicht. Das gilt nach meinem Dafürhalten heutzutage in ganz, ganz vielen Lebensbereichen mehr denn je. Ich will mal sagen, es kommt drauf an, ne? Auf die Situation, das Unternehmen, das Umfeld, in dem man sich bewegt. Und es kann sogar sein, dass innerhalb eines Unternehmens unterschiedliche Abteilungen halt unterschiedlich schnell agieren müssen oder eben auch gerade nicht, ne? Das ist die Herausforderung. Das bringt uns direkt zum Thema Führung. Viele Menschen wünschen sich ja so eine Art klaren Ratgeber. So geht das Ganze. Und den kann es halt nicht geben. Es kann eigentlich ja nur bestenfalls Leitplanken geben, innerhalb derer man sich dann irgendwie situativ entsprechend abhängig bewegen muss. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig für eine moderne Führungskraft, da den Menschen, den Teammitgliedern eigentlich Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren? So nach dem Motto, heute Hü, morgen Hott. Wofür steht die oder der Vorgesetzte eigentlich? Was wäre so dein Hinweis? Muss gar nicht direkt aus dem Buch kommen, vielleicht auch aus deiner Erfahrung als Berater.
Also zunächst mal, da würde ich deine Aussage voll unterstreichen und unterstützen, sehe ich genauso. Ist eben auch eine Schwierigkeit an der Stelle und sagen wir oft in der Vergangenheit Führungskräfte sich dann eben auch dadurch definiert, dass sie eben die Wissenden sind und die irgendwie klar waren, dafür stehe ich und so wird's gemacht und ich weiß, wie es geht und wenn ich mal was gesagt habe, dann wird's auch so gemacht und vielleicht auch bloß nicht das Gesicht verlieren, wenn es dann doch irgendwie anders ist, vielleicht teilweise auch Dinge vorangetrieben, weil man irgendwie dafür stand, obwohl sich zeigt, eigentlich ist es gar nicht das Richtige. Und das ist im Prinzip falsch in einem Umfeld, wo es eben VUCA-artig ist, wo eben auch die Führungskraft selbst erkennen muss, ich weiß nicht alles, ich kann Dinge ausprobieren, manches funktioniert, manches halt nicht. Und von daher deine Frage, wie kommuniziere ich das? Ich sage da immer, und steht in Teilen dann auch so in dem Buch, mach klar deinen Mitarbeitern auch, was du kannst, was deine Rolle ist, aber dass du eben nicht alles weißt, nicht perfekt bist, dass du vielleicht einen besseren Überblick hast als sie, weil du eine breitere Perspektive hast und mehr Input bekommst und deswegen auch deine Rolle ist, bestimmte Dinge zu reflektieren. Dass die Mitarbeiter eben aber auch Freiheiten bekommen, um Dinge auszuprobieren und das genauso bei denen passieren kann, dass man irgendwas ausprobiert, was nicht funktioniert, aber dass du umgekehrt auch klar vorher sagst, das werden Dinge sein, die ich vorschlage oder mache und wie auch immer, die werden auch nicht funktionieren. Und ich versuche natürlich nicht völlig heute Hü und Hott hin und her zu springen, das wäre natürlich Quatsch. Aber es muss schon allen Beteiligten klar sein und das muss so kommunizieren. Wir werden dann auch ein bisschen durchaus die Ausrichtung ändern. Also ich muss irgendwie so eine Zielrichtung vorgeben. Gehen wir rechts rum oder gehen wir links rum? Aber ob das dann zwei Schritte rechts, einen links und dann wie auch immer genau der Weg aussieht, weiß ich ja auch nicht in so einem Umfeld. Das können wir nur gemeinsam ausprobieren. Und ich werde in Teilen meine Meinung von heute Morgen auch wieder revidieren. Das wird so kommen.
Ich finde die Antwort super. Und wenn man das ein bisschen breiter denkt und über Teams nachdenkt, dann ist das indirekt ein großes Plädoyer für nach meinem Dafürhalten zwei Dinge. Authentizität, also auch sagen, ja, ich weiß es doch auch nicht und wir versuchen jetzt gemeinsam einen Weg zu finden. Und auf der anderen Seite Vielfalt. Wir erleben ja gerade so eine Rolle rückwärts. Das wird oft nur aus, in Anführungsstrichen, der Männlein-Weiblein-Perspektive betrachtet, finde ich viel zu eng gesprungen. Also Diversität sozusagen in der Breite von Teams, von Strukturen, von Unternehmen wäre für mich ein ganz großes Plädoyer, das so aufzustellen, um eine Vielfalt an Meinungen auch am Tisch zu haben, unterschiedlichen Perspektiven und Betrachtungsweisen. Und dann in einem gemeinsamen Prozess halt den bestmöglichen Weg zu erarbeiten. Ne? Irgendwann ist Führung dann auch dafür da zu sagen, okay, wir haben jetzt 3 Szenarien, wir gehen jetzt rechts rum und nicht links rum. Das ist dann vielleicht die Entscheidung ganz am Ende. Aber der Weg dahin ist ja eigentlich vielleicht dann auch eher im besten Sinne streiten, argumentieren und den besten Weg finden. Keine Ahnung, ob das jetzt stark im Buch reflektiert ist, aber ich glaube...
Genau, also es ist in Teilen im Buch und passt zu dem, was im Buch drinsteht. Also das fittet wunderbar zueinander. Genau.
Ich würde ganz gern nochmal dich fragen, nochmal näher ans Buch ran.
Ja.
Das ist ja eine spannende Mischung aus quasi deinem Buch, was du selbst geschrieben hast, weil wenn man die Seitenzahl zusammenrechnet, kommt da auch ein vortreffliches Buch raus, von der Dicke her. Und dann eben ein, man könnte sagen, Herausgeberband steht auch vorne drauf, wo dann halt andere Menschen, du hast ja eben schon jemanden erwähnt, was beigetragen haben. Bei diesen Beiträgen gab es da Sachen, wo du erstaunt warst und dann gedacht hast, Donnerwetter, habe ich gar nicht so mit gerechnet, aber scheint ja hier zu funktionieren.
Ja gut, also im gewissen Sinne nicht, weil natürlich habe ich im Vorfeld mit den Leuten gesprochen, kannte die Cases, habe bewusst Leute mit Cases angesprochen und Ähnliches. Also ich habe jetzt keinen angesprochen, schreibt mal einen Artikel und wusste nicht, was hinten bei rumkommt.
Das ist klar, aber man weiß auch nicht genau, was drin steht. Ne?
Das ist richtig. Also von daher, die einzelnen Details, die kannte ich ja vorher dann im Prinzip nicht. War ein bisschen tiefer und ein bisschen weniger tief in den Cases drin. Aber in der Ausführlichkeit, wie es natürlich dann auch in den Beiträgen beschrieben ist, oder da sind ja auch bewusst einzelne Teilaspekte vertieft, das kannte ich alles nicht. Und das war oft im Prinzip so, dass ich gedacht habe, oh, das ist so spannend und das hätte ich jetzt an der Stelle nicht gedacht. Und das finde ich eigentlich ein gutes Beispiel. Und es ist auch so, dass im Prinzip die Logik von meinen Teilen und den Autorenbeiträgen, dass das so eine Symbiose ist. Also nicht so, ich habe meinen Teil geschrieben und dann ist das andere gekommen, sondern es ist parallel entstanden. Und im Prinzip, wenn ich die Beiträge auch von den Autoren bekomme, hat sich das im Prinzip auch befruchtet, was in den anderen Bereichen drin steht. So ist beispielsweise, hatte ich eben das mit einem agilen Strategieprozess. Das hat sich eben auch so entwickelt, dass das zusammenpasst und nicht irgendwie zwei Dinge sind, die irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben. Von daher, sag mal, grundsätzlich so Unternehmen, auch das Bayernwerk ist da dabei, so eine Ehrentochter auch beispielsweise, war ganz spannend, was da im Detail auch ist, wo man auch vielleicht eher von außen gedacht hätte, doch mehr Tröger an der Stelle und Ähnliches. Das sind überraschend, vielleicht für die Zuhörer oder für Leser dann überraschend. Also Thoma Music finde ich ein super Case, den, wie gesagt, kann ich schon, aber es ist echt eine super Erfolgsstory, E-Commerce-Erfolgsstory aus Deutschland. Da haben wir nicht allzu viele. Also Thomann Musikinstrumentehandel, super spannend. Oder auch der Thomas Schulz-Homburg von Kölner Stadtanzeiger Medien. Ist jetzt auch nicht das erste Medienhaus, was einem wahrscheinlich einfällt. Aber ist auch total spannend, was die da in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben im KI-Umfeld. Und das war natürlich in Details dann schon alles interessant und spannend und alles auch neu für mich, ja.
Was mir total gefällt, jetzt ihr, die ihr jetzt zuhört, ihr seht das ja nicht, aber ich sehe Thorsten gerade und man sieht seine Augen leuchten, also die Begeisterung kommt hier nicht nur über die Stimme rüber. Was muss denn jetzt passieren? Was sind deine Erwartungen an das Buch? Also Bücher im Jahr 2025, ist ein härteres Brot, sag ich mal, als vor 20 Jahren, das auf jeden Fall. Aber was wünschst du dir für Digital Leadership Mastery?
Also ist definitiv ein härteres Brot. Man muss sich auch bei Büchern heutzutage echt immer fragen, macht das Sinn? Also Geschäftsmodell ist es definitiv keins. Wenn ich überlege, wie viel Zeit da reingeflossen ist, das zu schreiben. Also dass sich das irgendwo jetzt finanziell rechnen würde, dann müssen wir irgendwie ein paar Millionen verkaufen oder wie auch immer. Das wird definitiv nicht passieren. Nee, was wünsche ich mir fürs Buch? Ich wünsche mir natürlich, dass es irgendwie am Markt ankommt. Ja, ankommt in, natürlich sollten es ein paar Leute lesen. Wäre schade, wenn es irgendwo auf irgendwelchen Amazon-Seiten und Buchhandelsseiten verschwindet oder irgendwelchen Bücherregalen. Von da wünsche ich mir sehr, dass es gelesen wird. Ich hoffe, dass es Diskussionen anstößt und das, und das ist mir in der Vergangenheit mit Büchern, da gab mir die Rückmeldung, dass das auch so stattfindet, dass die Unternehmen damit arbeiten. Das ist mir eigentlich das Allerwichtigste und das größte Anliegen und eigentlich die beste Rückmeldung, die ich bekommen kann, ist einer im Nachhinein dann sagt, ey, ich habe mit dem Modell gearbeitet, ich mache schon seit vielen Jahren mit dem Fopa Plus Modell und da habe ich auch schon öfters die Rückmeldung kommen, ey, ich habe damit gearbeitet und das machen wir jetzt und ey, das funktioniert super. Und das ist eigentlich die tollste Rückmeldung von allen. Und das hoffe ich, dass das eben an der Stelle dann auch der Fall ist. Finanziell, ich nehme natürlich gerne auch immer wieder Vortragsanfragen. Das mache ich ja auch regelmäßig und gerne. Das ist natürlich auch etwas, was über so ein Marketing-Tool bucht dann eben entsprechend passiert. Aber wie gesagt, das Liebste ist mir eigentlich, wenn die Leute sagen, wir haben das gemacht. Und es hat mir Inspiration gegeben, es vielleicht ein bisschen adaptiert zu machen, aber im Prinzip was zu tun in der Richtung. Auch das ist ja schon. Man muss das ja nicht genau so machen, aber Inspiration ist ja auch schon gut.
Ich finde, das entspricht so stark deinem eigenen Werdegang, ne? Zwischen Lehre und Praxis, so könnte man es ja sagen. Und das Buch ist genau das. Also es passt an der Stelle einfach. Ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg, dass sich deine Hoffnungen da erfüllen. Und für die, die jetzt zuhören und neugierig geworden sind, Thorsten war so nett, mir ein paar zwei Verlosungsexemplare zur Verfügung zu stellen. Die verlosen wir jetzt auch. Wer eins gewinnen möchte, der schreibt bitte an gewinne@saatkorn.com mit dem Betreff Digital Leadership Mastery. Also einfach den Titel des Buches. Und ich werde dann ganz objektiv den oder die GewinnerInnen auswählen und denen das Buch zuschicken. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, Thorsten, letzte Frage schon. Das ist jetzt alles sowieso schon das totale Inspirationspaket. Aber ich frage eigentlich jeden Gast, jede Gästin am Ende, was hat dich eigentlich in letzter Zeit inspiriert selbst? Vielleicht gibt's da irgendwas, was du hier noch mit den ZuhörerInnen teilen willst.
Ja, mache ich gerne. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne nennen würde. Das eine ist jetzt sehr themennah. Das Buch geht ja um Digitalisierung. Da tut sich auch eine Menge. Es ist VUCA, da kommt immer wieder Veränderungen. Ein Buch ist natürlich nichts, was sich ständig verändert, sondern hat eine gewisse Konstanz. Von daher muss man bei das Thema auch wieder andere Medien angucken. Und an der Stelle mal ein großes Lob an den FAZ Digitalwirtschaft Newsletter. Der Holger Schmidt und sein Team, die machen da super Arbeit. Und da, von denen lasse ich mich regelmäßig inspirieren und gucken, was passiert da und ähnliches. Finde ich sehr, sehr gut. Gibt's natürlich auch andere Angebote. Aber muss einfach sagen, das ist eins, was ich regelmäßig nutze. Von daher ist inspiriert mich an der Stelle und daher gerne als Empfehlung mitgeben. Also sehr konkret. Und das Zweite, also eher so ein bisschen allgemeine Inspiration. Ich schreibe ja viel über Digitalisierung und bin irgendwie auch der Digitalprof so verschrien an der Hochschule bei meinen Studenten. Trotzdem würde ich jetzt mal die Lanze brechen für eine physische Tageszeitung. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan von einer physischen, gedruckten Zeitung, Tageszeitung, die man tatsächlich regelmäßig liest, durchblättert, reinguckt. Ich weiß, das ist eine aussterbende Gattung. Kommen aus dem Medienmanagement-Umfeld auch. Und ich weiß, hat keine Zukunft und es wird immer weniger. Ich find's nach wie vor super. Ich finde, das hat viele Vorteile. Auch gerade dieses nicht customized Produkt, was nicht meine Klickwege, meine Interessen oder sonstiges berücksichtigt, sondern basierend auf einer neutralen Redaktion irgendwie aufbereitet, was sind irgendwo die Themen und sich das immer wieder auch anzugucken und dann vielleicht auch Themen inspirieren zu lassen, berühren zu kommen, die man halt sonst nicht hätte, wenn alles irgendwie von KI gesteuert wird und nur noch immer wieder dieselbe Bubble größer wird, bin ich ein Riesenfan von und deswegen an der Stelle die Lanze brechen für die physische Tageszeitung als Inspirationsquelle.
Finde ich super. Hat noch niemand gesagt hier. Und es ist schön, einen Oldschool-Tipp von jemandem zu bekommen, der sich so viel mit New School beschäftigt. Finde ich gut. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast, auch für die Verlosungsexemplare, die zwei Menschen sehr glücklich machen werden. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg, insbesondere natürlich auch mit dem Buch.
Ich danke dir. Danke für die Einladung.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag
alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.